meine dritte Predigt nach dem Lockdown. Und ich erinnere mich an die Predigten vorher über Telefon, schwerpunktmäßig mit unseren süddeutschen Gemeinden. Und wie ich da so in meinem Arbeitszimmer sitze am Telefon, wurde ich lebhaft erinnert an die Zeit, wo ich in Brasilien war mit meinem Bruder Heinz Eckleder. Wir hatten unseren erkrankten Missionar vertreten für ein paar Wochen. So viel gepredigt haben wir noch nie im Leben wie während dieser Zeit. Und zu unseren Aufgaben bestand auch über Radio zu predigen. Zum ersten Mal im Leben, dass wir über Radio gepredigt haben. Ein winziges Tonstudio, die große Scheibe der Tontechniker dahinter, die riesige Uhr. Und er sagte, ihr habt genau 29 Minuten und 59 Sekunden Zeit für die Predigt. Ich gebe das Go. Und wenn dann Finish ist, dann mache ich so und dann wisst ihr, das ist Schluss. Das hat dann auch ganz gut geklappt, weil nämlich genau dann auch die Musik wieder einsetzte. Das war dann im Bundesstaat Santa Catarina und das ist ein deutschsprachiges Gebiet dort, so groß wie Schleswig-Holstein. Und die Zweifel der Bevölkerung spricht noch Deutsch, war ein altdeutsches Deutsch, was manchmal ein bisschen schwer verständlich ist, aber das war ganz bekannt, wenn wir dann unterwegs waren, irgendwo im Land, dann haben wir gesagt, ach, ihr seid die beiden Deutschen, wir haben euch über Radio gehört. Und das stand so lebhaft vor meinen Augen, wo ich dann in meinem Arbeitszimmer gesessen habe und dann über Telefon gebetet habe. Deswegen ist es schön, dass wir jetzt wieder so uns anschauen können, dass wir wieder Predigtdienste haben nach draußen. Und nächstes Wochenende werde ich auch meinen ersten Auswärtsdienst wieder haben, werde nach Alfeld runterfahren und dort in der Gemeinde predigen. Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist groß, auch in dieser Zeit. Wir dürfen ihm vertrauen, unser Leben an. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das tun in der Zeit, in der wir leben. Und ich habe so auf meinem Herzen ein Wort mit euch zu teilen, was wir im Johannesevangelium finden. Da heißt es in Johannes 16, Vers 33, Jesus spricht, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Wir haben doch Frieden gesungen gerade. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das soll unser Leitwort sein für diesen Morgen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr die Einleitung, die wir gehört haben, immer so ein bisschen mit im Hintergrund behaltet zu dieser Predigt. Weil das eine gute Ergänzung ist zu dem, was ich heute Morgen mit euch teilen möchte. Dieser Text ist ein Auszug aus den Abschiedsreden Jesu. Denn Jesus hat ja seine Jünger und auch uns nicht im Ungewissen gelassen. Das, was geschehen soll, das, was im Leben passieren soll. Und immer wieder erfahren wir, wie Gott uns Wegweisung schenkt. Hinein auch in die Zukunft unseres persönlichen Lebens. Und so waren so die ersten Jünger, die damals von Jesus so in diesen Abschiedsreden darauf vorbereitet wurden, was kommt. Und dann erleben wir Situationen, die Jünger zu allen Zeiten erlebt haben und zu allen Zeiten erleben werden. Nämlich, dass wir in Bedrängnis, in Drangsal hineingeraten. Und gerade jetzt, wir wieder zu dieser Corona-Pandemie, in der wir leben zurzeit. Und deswegen, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt der Jesus. Angst, eigentlich ein Reflex, den ja der Schöpfer in unser Leben hineingelegt hat. Ein Reflex, der in einer Gefahrensituation in uns etwas erzeugt, nämlich entweder Abwehr oder Flucht. Das sind dann so ganz reale Situationen. Also ich bin nicht gerade ein sehr ängstlicher Mensch. Aber ich weiß genau, wie ich in Afrika war, in Tansania, dass ich einmal wirklich Angst bekommen habe. Wir waren von der Missionsstation losgelaufen mit ein paar Leuten und ich hatte dann im Urwald oben so eine Querstraße entdeckt und die anderen sagten, wir gehen unten rum und ich sage, ja, ich möchte gerne zu dieser Querstraße, ich möchte mir das da oben anschauen. Komm dann unten an einen sehr schönen breiten Pfad an und da standen auch ein paar farbige Menschen rum und die fragte dann, ist denn dieser Pfad, geht der denn da rauf zu der Querstraße? Und die nickten mir ganz freudig zu. Und ich dachte, ja, das ist ja gut. Und ich lauf dann los, der Pfad wurde immer enger und immer enger. Und irgendwann befand ich mich im Unterholz des Urwalds. Und jetzt war ich schon dreiviertel dieses Weges hinaufgestiegen. Und da habe ich dann wirklich mal so ein bisschen Angst bekommen. Denn durch das Unterholz im freien Ufer zu laufen, ist also nicht so gerade das Angenehme. Denn da gibt's Schlangen und andere wilde Tiere und das also, da hatte ich echt mal richtig Angst bekommen. Bin aber dann glücklicherweise oben angekommen, habe die Gewährstraße auch gefunden und bin wieder wohlbehalten nach Hause gekommen. Also Angst vor ganz realen Situationen. Aber jetzt leben wir in einer Zeit der Corona-Pandemie, da ist das nicht fassbar. Irgendwie nicht greifbar, so undefinierbar, schwebt irgendwo durch die Gegend, egal wo uns aufhalten. Und viele Menschen sind von Angst ergriffen. Auch viele Gotteskinder, die auch jetzt zur Zeit nicht zum Gottesdienst kommen, weil sie einfach Angst haben, sich in eine Menschenmenge hineinzubegeben. Wo wir ja mit Corona-Abständen uns treffen und all diese Dinge haben. Und ich bin ja froh, dass wir diese Öffnung haben für uns im Gottesdienst. Denn es ist schon was anderes, ob du am Telefon eine Predigt hörst oder über das Radio oder über das Fernsehen oder ob du live da bist, wo dein Bruder, deine Schwester anschauen kannst, wo wir uns anschauen können und wo wir auch nonverbal miteinander kommunizieren können. Also dieses Undefinierbare, das ist fast so wie, wenn wir mit dem Auto so in eine dichte Nebelwand hineinfahren, wo wir nicht wissen, wie geht es eigentlich weiter. Und vielleicht müssen wir sogar einmal anhalten. Und Freunde, Angst und Furcht ist schon auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben. Ganz interessant finden wir diese Angst, diese Furcht schon auf den 1. Mose 3 und letztendlich, so vorausgegriffen schon, bezieht sich das auf die Trennung von Gott. Immer dann, wir haben ja eben gerade in dem einen Lied gesungen, ne, dass wir mit Gott zusammen sein können, aber wenn wir von Gott getrennt werden, dann wird Angst in unserem Leben, macht die Angst in unserem Leben breit. Und da heißt es im 1. Mose 3, ich denke, ihr kennt diese berühmten Verse schon. Adam und Eva hören Gott im Garten, als es tageskühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Kurz vorher waren sie noch in innigster Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Sie pilgerten wahrscheinlich abends durch diesen Garten und hatten die Freude an den Bäumen, an all dem, was Gott geschaffen hatte. Und hatten eine innige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und nun kommt Gott, der Herr, wieder in diesen Garten und Adam versteckt. Sie hat Angst, sie hat Furcht vor dem lebendigen Gott. Warum? Ich denke, alle wissen es, es war zwischendurch der Sündenfall eingetreten. Sie hatten ein Gebot Gottes übertreten. Und in dem Moment wird Gott zu einer Institution, die Angst auslöst. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Die Bibel berichtet einen nicht von einer Urangst. Aber wenn diese Urangst wirklich geben sollte, dann ist es hier in der Trennung, in der Finsternis, in der Einsamkeit. Und vielleicht auch das, was viele Menschen jetzt gerade so viel Mühe macht. Nämlich in der Trennung von Familie, Trennung vielleicht auch von Gemeinde. In Einsamkeit, abgeschottet zu sein, nicht mehr mit Menschen liebevoll umgehen zu können. All diese Dinge, die uns fehlen. Vielleicht steckt da ein bisschen dieser Urangst drin. Und deswegen habe ich für meine Predigt 4 Kernsätze gewählt, die ich mit euch teilen möchte. Und ich habe das auch wieder diesmal mit einem kleinen Faltblatt gemacht. Ich sagte zu meiner Frau gestern, man sagt ja heute Handout. Aber meine Frau sagt, sag mal lieber Faltblatt, das ist ein bisschen besser. Ne? Also ein kleines Faltblatt, wie ich das immer mache, da stehen die Kernpunkte meiner Predigt noch einmal niedergeschrieben. Also ein Kernsatz am Anfang, der erste heißt, die konkrete Bindung an Jesus Christus überwindet die Angst. Das soll mein erster Kernsatz an diesem Morgen sein. Ich wiederhole, die konkrete Bindung an Jesus Christus überwindet die Angst. Und Freunde, Angst hat es zu allen Zeiten gegeben, seit der Sündenfall. Und der Mensch hat so viel übernommen, um Angst zu überwinden. War es die Angst vor Naturgewalten? War es die Angst vor wilden Tieren, so wie bei mir im Urwald damals? War es die Angst vor Hungersnot, vor Seuchen, gerade jetzt in der Corona-Pandemie wieder ganz aktuell? War es in der neueren Zeit Angst vor der Zukunft, weil unser Wissen von komplexen Zusammenhängen so groß geworden ist? Wir wissen, wenn ein Atomkraftwerk explodiert, dann entsteht ein Super-GAU. Wir werden Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende damit zu kämpfen haben. Wir denken an die Klimadiskussion, Klimakrise, die Polkappen schmelzen ab. All Dinge, die wir jetzt so erfassen können, weil wir so ein komplexes Verhältnis bekommen haben zu unserer Umwelt. Und das löst Angst bei vielen Menschen aus. Was wird sein, was wird kommen? Angst wird auch in der Bibel beschrieben, sogar von den Jüngern Jesu, also nicht von irgendwelchen Menschen, sondern von denen, die ganz dicht bei Jesus waren. Da rudern sie über den See in Markus 4, haben wahrscheinlich auch das Segel gesetzt, um schnell über den See zu kommen, und dann erhebt sich ein Sturm. Und dann heißt es, sie schreien vor Angst. Jesus, siehst du nicht, dass wir untergehen? Und dann erleben wir, wie Jesus den Sturm stillt und sie am Ufer sind. Oder Matthäus 14, da kommt zu dem Sturm noch das Gespenst dazu. Da läuft Jesus aus dem Meer und sie schreien vor Angst. Huh, ein Gespenst. Und Jesus tritt zu ihnen ins Boot und sagt, ich bin's doch. Fürchtet euch nicht. Freunde, das ist immer wieder, wenn Angst aufkommt, steht das Wort Gottes dagegen, indem er sagt, fürchte dich nicht, ich bin doch bei dir, ich bin doch mit dir. Im ersten Lied heute haben wir von Albert Frey ein Lied gehört. Ich finde, er schreibt mal geniale Texte. Und einer seiner Texte hat mir besonders angetan im Lied Zwischen Himmel und Erde. Und da heißt es dann unter anderem, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir, doch sind wir noch hier. Genau eine Lebenssituation, die er beschreibt, die so genau greifbar mitten in unser Leben hineinpasst. Ja, mitten in dieser Welt. Freunde, wir stehen mitten in dieser Welt. Aber nicht von dieser Welt, denn die Bibel schreibt, unser Bürgertum ist im Himmel. Wir sind eigentlich schon Himmelsbürger. Aber wir gehören zu dir, jawohl, wir gehören dem lebendigen Gott an. Ich hoffe, wir alle an diesem Morgen können sagen, jawohl, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Ich stehe unter seinem ganz persönlichen Schutz. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier, Freunde. Und er lädt ihn dann auf, auf den ich später zurückkomme. Also immer, wenn die Bibel auch von Angst beschreibt, dann steht immer wieder das Wort dagegen, fürchte dich nicht. Immer dann, wenn Gott auftritt, in irgendeiner Form auch als Engel auftritt, dann erleben wir, wie die Aussage ist, fürchtet euch nicht. Jetzt frage ich mich natürlich, wo kommt denn Gottes Angst her? Und ich denke, es ist geprägt durch zwei große Erkenntnisse. Einmal die Heiligkeit Gottes und mein eigenes sündhaftes Leben. Das bewirkt Angst in mir. Die Heiligkeit Gottes und mein Leben, was von Sünde behaftet ist. Schwerpunktmäßig vor unserer Entscheidung für Gott. Oder auch geprägt durch das eigene Vaterbild. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem für viele junge Christen, die dann, wenn sie den Vater im Himmel hören, assoziieren auf ihren eigenen Vater. Und dann kommt es noch an, was hatte ich für ein Elternhaus? Wie war mein Vater zu mir? Und manche erkennen das dann da, ich habe was verkehrt gemacht und der Vater im Himmel steht um die nächste Ecke mit der Keule und haut zu. Nein, Freunde, so ist der Gott nicht, an den wir glauben. Jetzt habe ich ein sehr positives Vaterbild mitbekommen. Mein Papa, ein bekennender, aktiver Christ, durch viele Nöte, Bedrängnisse seines Lebens gereift, voller Barmherzigkeit, voller Liebe, aber auch mit der notwendigen Konsequenz im Leben, auch mir gegenüber. Und wenn ich Vater im Himmel höre, dann steht das Vaterbild meines eigenen Vaters vor mir. Und ich habe ein sehr positives Vaterbild mitbekommen. Ein großer Vorteil für mich ganz persönlich, für Menschen, die erst lernen müssen, dass der Vater im Himmel ganz anders ist, als sie es vielleicht persönlich erlebt haben. Deswegen mein zweiter Kernsatz an diesem Morgen. Gott möchte bei uns aus Gottes Angst. Er möchte sich verwandeln in Gottes Ehrfurcht. Also Gottes Furcht in der Bibel, manchmal steht Gottes Ehrfurcht. Ich habe bewusst Gottes Ehrfurcht gewählt, damit das sehr deutlich wird. Nicht Angst vor Gott zu haben, sondern zu staunen vor dem lebendigen Gott, für seine Gnade, für seine Barmherzigkeit, Ehrfurcht vor ihm zu haben und nicht nur der Kumpel, dem ich auf die Schulter klopfe und sage, danke Jesus, dass du da bist, wir marschieren mal ein Stückchen durch dieses Leben. Nein, zu erkennen, für ihn hat es alles gekostet, sein Leben am Kreuz von Golgatha. Seine Gnade über meinem Leben, diese Gnade, die mich dann demütig macht, ja, die mich Ehrfurcht erfasst, wenn ich daran denke, was Jesus oder was der Vater im Himmel für die Rettung des Menschen vermacht hat. Gott möchte bei uns Gottes Angst in Gottes Ehrfurcht verwandeln. Gott ruft seine Kinder aus der Gottesangst, nämlich in der Gottesehrfurcht, in der wir leben können. Und ich habe da einen ganz interessanten Text gefunden in den Sprüche 9. Waren wir vorher nie bewusst, dass der Vorteil für uns als Prediger, dass wir dann ab und zu mal wieder einen Text entdecken, wow, den habe ich schon seit Jahren nicht mehr gelesen. Oder ich habe ihn vielleicht gelesen und ja, ist doch an mir vorübergezogen. In Sprüche 9, Vers 10 bis 12 steht Folgendes. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Die Weisheit wird deine Tage vermehren und deinem Leben Jahre hinzufügen. Wenn du weise wirst, dann ist du deinem eigenen Vorteil. Wenn du die Weisheit verachtest, wirst du allein die Folgen tragen müssen. War mir vorher nie so bekannt, dieser Text, aber der Anfang, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und wenn wir da so hineinreflektieren in unserem Leben, so können wir unserem Leben verlängern, so steht es jedenfalls hier. Das ist ganz toll, dieser Gedanke, ne? Aber dass wir dann auch, wenn wir eben dem nicht darauf achten, dass wir die Folgen tragen müssen. Ja, das ist wahrscheinlich der Luther-Text. Ja? Ja, okay. Also, wir haben ja immer ein paar verschiedene Übersetzungen und deswegen fand ich die Übersetzung sehr interessant. Gott befreit vor Angst, vor Mächten und Verhältnissen, Freunde, die kein Recht haben, uns zu erschrecken. Warum? Weil sie Gott auch untertan sind. Alle Dinge, die uns geschehen, sind Gott untertan. Es ist nichts, was an unser Leben herankommt, was Gott nicht wüsste und was er letztendlich auch nicht zulässt für unser Leben. So ist unser Gott. Der sorgt für uns und er weiß genau, was er uns zumuten kann. Ich möchte zwei Wortstämme herausnehmen, nämlich Furcht, Angst. Dem gegenüberstellen Bedrängnisse und Drangsale. Und da lesen wir in Johannes 16, 33, ich habe mal andere Übersetzungen parallel gelesen, und da heißt es zum Beispiel in einer Übersetzung, in der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt, aber vertraut darauf, ich habe die Welt besiegt. Oder? In der Welt habt ihr Drangsale, doch seid guten Mutes, ich habe die Welt besiegt. Aussage Jesu an seine Jünger, Aussagen Jesu heute Morgen an dich ganz persönlich. Freunde, es geht um die Nachfolger Jesu. Also es geht um Gottes Kinder. Ich glaube, ich in einer letzten Predigt schon mal erwähnt, wie Christ wurde 1969, da gab es so einen Slogan, komm zu Jesus und alles ist super. Ne? Du bekehrst dich und dann läuft dein Leben nur noch so auf Folge 7 dahin. Und das ist alles ganz toll, du bist begeistert von Jesus. Auch wir als junge Christen, ich war damals gerade 21, haben schnell gemerkt, dass nicht nur auf Folge 7 dahin zu schwebt, sondern dass wir auch manchmal in Nöte, Bedrängnisse, in Ängste hineingeraten, auch als Gotteskinder. Und deswegen brauchen wir immer wieder die Ansprache Gottes an unser Leben. Also es geht um uns als Nachfolger Jesu. Und Jünger Jesu haben zu allen Zeiten Bedrängnisse und Nöte erfahren. Wenn Waldemar da sein wird, der wird genau von diesen Dingen berichten. Ja, wie man ja, voller Angst und Vertrauen auf Gott über den eisernen Vorhang gefahren ist mit einem Koffer voll Bibeln. Oder, solche Dinge, die damals ja noch lebensgefährlich waren teilweise. Der Apostel Paulus, er nimmt uns hinein in diese Geschichte. Und er ist ein gutes Beispiel dafür. In 2. Korinther schreibt er an die Gemeinde, sondern in allem erweisen unser Diener Gottes. In großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnis, in Verfolgung, in Mühen, in Fasten, in Wachen. Also Paulus hat alle diese Dinge voll erlebt. Und das ist ja gerade das Tolle an der Bibel, dass sie nicht nur die schönen Seiten des Lebens beschreibt, sondern die alle Facetten des Lebens beschreibt, auch die, die aus unseren Augen nicht so schön sind. Da, wo Nöte, Bedrängnis in das Leben hineinkommen. Deswegen mein dritter Kernsatz an diesem Morgen: Gott bewahrt uns nicht vor, sondern in der Bedrängnis, in der Verfolgung. Gott bewahrt uns nicht vor, sondern in der Bedrängnis, in den Nöten, in der Verfolgung. Und dazu möchte ich einen Schlüsselvers auch von dem Apostel Paulus heute Morgen in unsere Mitte stellen. Auch aus dem 2. Korintherbrief, im 4. Kapitel. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Ich denke, einer der markanten Schlüsselverse des Apostel Paulus, welches er an die Gemeinde zu Korinth geschrieben hat. Und ich denke, wir kennen alle das Sprichwort: Ich lasse mir doch nicht Angst und Bange machen. Also es gibt solche Situationen, wo das geschieht in seinem Leben: Angst und Bange. Also ein Gefühl, was man hat, was sich plötzlich einstellt bei irgendeiner Lebenssituation. Und wenn wir jetzt einmal den indogermanischen Sprachgebrauch dazu nehmen, bedeutet das so viel wie was etwas, was Enge bedeutet. Angst und Bange machen bedeutet Enge. In Verbindung mit körperlichen Symptomen. Das Atmen wird schneller, das Herz schlägt schneller. Und genau da liegt der Wortsinn der Angst drin, dass wir also eine Reaktion zeigen, eben nicht nur intellektuell mit unserem Kopf, sondern unser ganzer Körper spielt dann mit. Bedrängnisse, Drangsale, also das, was uns Angst macht, das ist, was der Apostel Paulus meint. Weil er sagt, wir sind von allen Seiten umgeben von Dingen, die uns Angst machen. Aber wir haben nicht das Gefühl von Angst. Das ist nämlich der Unterschied im Moment. Wenn wir also von dem Sprachgebrauch her nehmen, das Wort noch einmal, was also ein Symptom ist, was unser Atmen beschleunigt, was unser Herz enge macht, da schreibt Paulus, jawohl, wir sind von allen Seiten umgeben, die Angst machen. Aber wir haben nicht das Gefühl der Angst, weil wir uns in Gott geborgen wissen. Das war sein Credo seines Lebens. Deswegen mein vierter Kernsatz an diesem Morgen, und ist auch schon der letzte dann: Bedrängnis und Drangsale bleiben uns nicht erspart. Überwinden der Angst ist das Kennzeichen des Glaubenden. Ich wiederhole noch einmal. Bedrängnisse, Drangsale bleiben uns nicht erspart. Überwindung der Angst ist Kennzeichen des Glaubenden. Und ich möchte dazu ein Sendschreiben zitieren, welches wir in der Offenbarung 2 lesen. Nämlich das Sendschreiben an die Gemeinde zu Smyrna. Wenn die Brüder und Schwestern in Smyrna diesen Brief bekommen haben, dann haben sie auch gesagt, oh, das ist schon ein harter Tobak, wie man so vielleicht so im Sprachgebrauch sagt. Da heißt es zuerst: Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen vor dem zweiten Tod. Das Sendschreiben an die Gemeinde zu Smyrna. Also Drangsale, Bedrängnisse bleiben uns nicht erspart. Und Freunde, die Bibel spricht immer von 2 Möglichkeiten. Nämlich die eine Möglichkeit: Bewahrung und Heraushilfe. Und die zweite Möglichkeit: Standhaftigkeit, gegebenenfalls bis hin zum Märtyrertod. Und die Bibel ist da voller Zeugnisse. Und nicht nur die Bibel, sondern wenn wir die Kirchengeschichte einmal anschauen, die Geschichte der Gemeinde Jesu, da haben wir viele solche Dinge erlebt. Heute Nacht, wie ich noch einmal über die Predigt so nachgesonnen habe, wie ich wachgelegen habe, fiel mir eine Geschichte ein von dem Ortsfriesen Nommensen. Nommensen, ein einfacher Bauernsohn, bekam den Eindruck von Gott, du solltest zur Missionsschule gehen, dich ausbilden lassen und dann in Mission gehen. Er klopft beim Missionshaus an, die Prüfung war da und die weißen Herren haben alle gesagt, Junge, geh wieder nach Hause, das reicht nicht, was du hast für das, wo wir dich aussenden wollen. Und er zog traurigen Herzen nach Hause, aber ein paar Tage später war er wieder da am Missionshaus, klopfte wieder an. Und sagt, Brüder, Gott hat mich dazu berufen, ich weiß es ganz genau am Herzen, das ist mir ganz klar, ich soll in die Mission gehen. Dann haben sie den schweren Herzen aufgenommen, hat das dann auch alles bestanden. Und dann schickt man ihn nach Sumatra zu dem Volk der Batak. Jetzt muss man wissen, alle Missionare, die man vorher zu den Batak geschickt haben, sind nicht wiedergekommen. Man vermutet, man hat sie aufgegessen. Und nun schickt man Nommensen genau in dieses Land, wo alle anderen Missionare nicht zurückgekommen sind. Aber er wusste, ich bin von Gott gesandt. Das ist der Auftrag meines Lebens. Und vorhin, wie Nommensen starb, waren 200.000 Batak Christen geworden. Das ist das, was passieren kann. Auf der einen Seite, jawohl, in Bedrängnis, in Drangsal dorthin zu gehen, jawohl, ihm war bestimmt auch Angst und Bange, wenn er das gehört hat, was vorher passiert ist. Aber er wusste, es ist jemand Gott gerufen und er tat diesen Auftrag. Jawohl, er war eben bewahrt und Heraushilfe und letztendlich der Lohn waren 200.000 Menschen, die Jesus angenommen haben. Beispiel aus der Bibel. Wer würde nicht die drei Männer am Feuerofen kennen? Die berühmte Geschichte, die wir unseren Kindern auch mal in der Kinderstunde erzählen. Oder von Daniel in der Löwengrube. Ne? Also solche Geschichten. Ich lese einmal ein Stückchen aus der Geschichte der drei Männer am Feuerofen. Daniel 3. Da fingen an Sadrach, Mesach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar. Es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten. Wenn unser Gott den verehren will, so kann uns er retten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König. Er kann uns erretten. Und wenn er es nicht tun will, sollst du dennoch wissen, dass wir dein Bild nicht ehren und das goldene Bild, was du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Das war die Stellung dieser drei Männer gegenüber dem mächtigen König Nebukadnezar. Wir erleben Bewahrung und körperliche Unversehrtheit. Sie werden herausgenommen und es war noch nicht mal Brandgeruch an ihren Kleidern zu riechen. Daniel in der Löwengrube, auch eine berühmte Kinderstundengeschichte, und der König kommt am nächsten Morgen. Daniel, wie geht's dir? Und er sagt, ja, Gott hat den Löwen den Rachen zugehalten, dass sie mir nichts tun konnten. Ich glaube, sonst ist da niemand lebendig rausgekommen. Aber Daniel, Gott hat ihn bewahrt. Und wir lesen in dem Neuen Testament, in Hebräer 11, in dem berühmten Kapitel der Glaubenshelden folgenden Text. Was soll ich noch mehr dazu sagen? Die Zeit würde mir zu kurz. Freunde, das wäre auch für uns heute. Die Zeit wäre zu kurz, wenn jeder berichten würde aus seinem Leben, was Gott getan hat. Dann würde ich hier 3, 4, 5 Stunden stehen und erzählen, was Gott getan hat in meinen 51 Jahren meines Glaubenslebens. Von sehr schönen Seiten, aber auch nicht so schönen Seiten. Letztendlich war immer von der großen Gnade und Barmherzigkeit. Und alles, was ich bin und habe, Geschwister und Freunde, das meine ich tief ehrlich in meinem Leben, voller Demut zu sagen. Alles, was ich bin und habe, verdanke ich meinem großen Gott, der mich damals herausgeholt hat aus einer Welt der Sünde, hineingestellt hat in sein Licht. Und alles, was danach geschehen ist, ist seine große Gnade in meinem Leben, beruflich, gemeindlich, und auch privat. Also, was sollen wir hier dazu sagen, schreibt der Hebräerbrief. Wenn ich erzählen sollte von Gideon, von Barak, von Simson, von Jephtha, David, Samuel und von den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißung erlangt, Löwen in den Rachen gestopft, der Feuerskraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen. Aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Das wäre der eine Gedanke. Heraushilfe.
körperliche Unversehrtheit. Aber daneben steht eben Standhaftigkeit, vielleicht bis zum Märtyrertod. Eines der berühmten Beispiele am Anfang des Neuen Testaments lesen wir Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 6 lesen wir von den Almosenpflegern und einer dieser Almosenpfleger heißt Philippus. Philippus, ein Mann voller Geistes, brennend im Geist und von scharfem Intellekt, wenn man da seine Rede hört, dann ist das scharf analysiert. Und genau das war eben den damaligen Juden zuwider. Und wir lesen von Stephanus, dass er dann gesteinigt wird. Dass er ausruft das, was Jesus am Kreuz auch gesagt hat, vergib ihnen das, was sie tun. Ich sehe den Himmel offen, den Sohn Gottes zu Rechten stehen. Und da war es noch einmütiger, auf ihn einzustürmen und ihn zu töten. Und Saulus, der spätere Paulus, steht daneben, er hält die Kleider der Männer, die ihn steinigen, mit voller Genugtuung. So ein Ketzer, das geschieht ihm recht, dass er hier jetzt den Märtyrertod erleidet. Standhaftigkeit bis zum Märtyrertod. Und noch einmal Hebräer 11. Denn ich hätte so gerne nach dem ersten Abschnitt Punkt Amen gesagt. Wunderbar. Frauen haben ihre Männer durch Auferstehung wiederbekommen. Halleluja, Amen. Aber die Bibel geht weiter, Freunde. Und das ist ja ganz spannend immer wieder. Da heißt es, andere aber. Für mich immer so ein markanter Satz. Andere aber. Habe ich einmal erzählt von der Geschichte mit meiner verstorbenen Frau nach der 7. Fehlgeburt, dass ich zu Gott gesagt habe, dein Kind will ich bleiben, aber ich möchte nicht mehr für dich da sein. Und meine Frau hat mich damals getröstet. Nicht ich sie, sondern sie mich, weil sie sagte, ich hatte das Gefühl, Jesus steht an meinem Bett und tröstet mich. Und ich weiß, meine erste Predigt nach Monaten nach dieser Zeit war um Mitternacht, aber. Nämlich genau die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis, das ist ja auch die Geschichte, sie werden verhauen, sie werden ins Gefängnis gesteckt, obwohl sie nun das Wort Gottes verkündigt haben. Und dann heißt es, um Mitternacht begann sie zu singen. Um Mitternacht, aber, Freunde, auch in aller Not, in aller Bedrängnis, muss irgendwann dieses göttliche Aber in unser Leben hineinkommen. Um Mitternacht, aber, oder hier, andere aber sind gemartert worden, haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangen. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fessel und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind herumgezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis und Misshandlung erduldet. Sie, die an der Welt nicht wert war, sind herumgeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen, Erdlöchern. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugen empfangen und doch noch nicht erlangt, was verheißen war. Weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollen nicht ohne uns vollendet werden. Das wäre ein ganz eigenes Thema jetzt. Aber vom Prinzip her, wenn wir die Geschichte der Gemeinde Jesu durchschauen und gerade im AVC werden wir viel davon hören, wie Menschen gefoltert worden sind, gequält worden sind, letztendlich verhungert sind, getötet worden sind, weil sie am Namen Jesu festgehalten haben, eben die Freilassung nicht bekommen haben, sondern gestorben oder umgebracht worden. Da drängt sich natürlich eine Frage auf bei uns als Christen. Bedrängnis und Verfolgung, ist das eigentlich gut für ein erfülltes und fruchtbares Christenleben? Ich habe ein interessantes chinesisches Sprichwort gehört. Da heißt es, keine Speise wird gar, kein Brot wird gebacken ohne Feuer. Aber der Mensch will reif werden ohne Leid. Also, glaube ich, eine alte Lebensweisheit, die wir hier erleben. Menschen, die durch Not und Leid gegangen sind, die haben eine ganz andere Festigkeit in ihrem Leben erfahren, als wenn du nur, naja, auf Folge 7 dahingeschwebt wärst. Hab fast überlegt, ich schreibe ein Buch über meine Eltern, über mich, unter dem Thema Keiner der Wünsche meiner Eltern hat sie erfüllt, obwohl sie bekennende Christen waren. Und in meinem Leben haben wir fast alles erfüllen können, was ich mir vorgestellt habe. Meine Mutter, geboren in Oberschlesien, bei Eva von Thiele Winkler, war sie zuerst in einem Haus für Heimatlose, hat dann Kinderpflege und Kinderkrankenschwester gelernt und wollte eigentlich Ärztin werden. Dann kam der Erste Weltkrieg dazwischen, ihr Vater und drei Brüder sind gefallen und da war plötzlich das Geld nicht mehr, um sie weiter auf die Schule zu schicken. Und deswegen konnte sie diesen Traum sich nicht verwirklichen, Ärztin zu werden. Sie hat dann noch Hebamme gelernt und war dann im Zweiten Weltkrieg im Einsatz von Stalingrad bis nach Berlin im Endkampf auf dem Hauptverbandsplatz, war dann in dem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, als Gemeindeschwester tätig, aber am Glauben festgehalten, obwohl so ihr Herzenswunsch, den sie dann ab und zu mal äußerte, nie in Erfüllung gegangen ist. Mein Vater das Gleiche, mein Vater, einfacher Landarbeiter, kam nach Oberschlesien, wo meine Mutter dann war und dort haben sie sich kennengelernt, haben dann geheiratet. Ja, und dann war ja das Großdeutsche Reich. Und man hatte ihnen einen Musterhof zugesagt in der Ukraine. Denn es war ja so, dass man dachte, die deutschen Truppen befreien die Ukraine und dann werden wir dort Musterhöfe aufbauen. Und mein Vater als landwirtschaftlicher Verwalter, meine Mutter als Krankenschwester und Hebamme, das ist das ideale Ehepaar, war vom Kriegsdienst freigestellt und sollte dann dorthin, um so einen Musterhof zu übernehmen. 42 Stalingrad, damit war das erledigt mit der Ukraine und wurden beide noch eingezogen. Vater an die Südfront, Mutter an die Ostfront. Mein Vater wollte dann nach dem Krieg Prediger werden, wollte sich ausbilden lassen, kam aber als Kriegsinvalide zurück, aus zwei Krücken gehend und dann war das aus, der Traum mit Predigerausbildung. Aber er hat sich nicht verbittern lassen, sondern sein Leben war geprägt von dem Gott, den ich diene, an den ich glaube, der den richtigen Weg für mein Leben. Auch wenn es von außen so unmöglich aussah. Und dann reflektiere ich in mein Leben, was mir alles gelungen ist in meinem Leben durch Gottes große Gnade. Also wäre interessant, beide Möglichkeiten zu sehen. Einmal ja ein Leben voller Mühsal, voller Bedrängnis und trotzdem das Festhalten an Gott durch Hilfe bis zu ihrem Tode. Oder auch ein Leben, wo Gott vieles gelingen lässt. Der Mensch will reif werden ohne Leid, heißt es in dem Sprichwort. Und ich zitiere einmal unseren Bruder Petrus. Er sagt, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung. Als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit er auch zur Zeit auf dem Baum seine Herrlichkeit, Freude und Wonne haben möchte. Und Bruder Paulus, er führt das fort. Da heißt es ja in Römer 5, eines meiner Lieblingskapitel, habe ich bei euch mal gepredigt, den ersten Vers, ne? Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist ein Satz, der ist so in meinem Herzen und jedes Mal begeistert, wenn ich darüber nachdenke. Wir stehen in dieser Gnade und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Das schreibt Paulus, Freunde, das ist auch eines unserer Dinge, wo wir uns freuen dürfen, wo wir voller Hoffnung und Zukunft hineinschauen dürfen. Und dann schreibt Paulus, nicht allein aber das. Also Hoffnung der Herrlichkeit, stehen in der Gnade, gerecht geworden sind durch Jesus Christus, haben Frieden mit Gott. Nicht allein aber das, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, haben wir gesungen. Verfolgung der ersten Christen brachte das Evangelium in die Welt. Wir lesen von der ersten Gemeinde. Und manche sagen, oh, da wäre ich gerne dabei gewesen. Wir hatten alles gemein, hatten Ansehen im Volk, hatten super Gottesdienste, war alles ganz toll in Jerusalem. Und vielleicht würden sie heute noch in Jerusalem sitzen und tolle Gottesdienste feiern. Wenn nicht die Verfolgung gekommen wäre. Denn was passiert? die Christen in Jerusalem werden zerstreut in alle Landesteile. Und was machen sie? Sitzen da, heulen nach ihren schönen Gottesdiensten? Nein, sie fangen an, das Wort Gottes zu verkündigen. Viele, viele Menschen werden Christen. Und somit erfüllt der Missionsbefehl, den Jesus seinen ersten Jünger mitgegeben hat, geht hin in alle Welt. Ne? Jerusalem, Samaria, Judäa, bis an das Ende der Welt. Also, Verfolgung der ersten Christen brachte das Evangelium in die Welt hinein. Mit der katholischen Bundespolizeiseelsorge war ich in einer Studienreise in Rom. Ersten zwei Tage christliches Rom, zweitens zwei Tage historisches Rom, Castel Gandolfo, Albaner Berge, wo der heilige Benedikt in Anführungsstrichen dann lebt in einer Höhle und wo er diesen Orden gegründet hat. Aber was haben wir für einen Leitsatz dort gehört? Auf das Blut der Märtyrer ist die Gemeinde Jesu gebaut. Wow, hat mich doch schon stark beeindruckt. Denn oft hat man eine kleine Kapelle, eine Gedenkstätte dort errichtet, wo Menschen zu Tode gekommen sind um des Glaubens willen. Mein Bruder Heinz und ich, wir waren vor kurzem spazieren zum Ansverus-Kreuz, da bei Ratzeburg. 11. Jahrhundert, die Klosterbrüder werden dort von den heidnischen Wänden gesteinigt, 13 an der Zahl, weil sie eben an Gott glauben. Und stellt das ans Ansverus-Kreuz. Oder wenn wir in Assisi sind, in der großen Kirche von Assisi steht eine kleine Kapelle mitten in der Kirche. Das war die erste kleine Kapelle, die dort errichtet worden ist, für jemand, der dort zu Tode gekommen ist. Auf das Blut der Märtyrer ist die Gemeinde Jesu gebaut. Fand ich einen markanten Spruch. Und dann stellen sich natürlich zwei Fragen heute am Schluss meiner Predigt, die wir selbst beantworten müssen. Fliehen wir vor der Bedrängnis? Oder zeigen wir standhaftes Ausharren, um das Reich Gottes zu bauen? Oder sind wir bereit, Gottes Auftrag zu erfüllen, auch wenn wir Nachteile in Kauf nehmen müssen? Auch das kann uns ja passieren, beruflich, privat. Das sind plötzlich Trennungen von lieben Freunden, weil wir Christen geworden sind. Da ist plötzlich eine negative Beurteilung, weil ich mich als Christ geäußert habe. Und gerade für mich damals als Beamter war ja Beurteilung mal ganz, ganz wichtig, auch für Beförderung, all diese Dinge. Und gerade mal, wie mein Chef damals gestrickt war. In meinen Beurteilungen stand, dass mein christliches Engagement negativ gesehen wurde. Und manchmal stand die Beurteilung auch, dass es positiv gesehen wurde. Also immer dann, wenn es negativ war, war es immer nicht so gut für meine weiteres Fortkommen. Also, die Fragen, die müssen wir uns stellen an diesem Morgen, für jeder für sich zu beantworten. Fliehen wir vor Bedrängnis? Zeigen wir standhaftes Ausharren, um das Reich Gottes zu bauen? Sind wir bereit, Gottes Auftrag zu erfüllen? Auch wenn wir einen Nachteil in Kauf nehmen. Ich möchte gerne noch einmal zusammenfassen, und da habe ich gerne eine Folie mal an der Wand für euch, damit wir es noch einmal vor Augen haben. Nämlich die vier Kernsätze, die ich heute mit euch teilen wollte. Nämlich Kernsatz 1, die konkrete Bindung an Jesus Christus überwindet die Angst. Zweiter Kernsatz. Gott möchte bei uns Gottes Angst in Gottes Ehrfurcht verwandeln. Vor der Heiligkeit des lebendigen Gottes, vor der Erkenntnis, er ist heilig, heilig, heilig. Und trotzdem mein Freund, mein Bruder, mit dem ich alles teilen kann. Dritter Kernsatz, Gott bewahrt uns nicht vor, sondern in der Bedrängnis, in der Verfolgung. Und dazu dieser Schlüsselvers unseres Bruders Paulus. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen, wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Und der letzte Kernsatz, Bedrängnisse, Drangsale bleiben uns nicht erspart. Überwindende Angst ist das Kennzeichen des Glaubenden. Amen. Und wir danken dir, allmächtiger Gott, dass wir so unser Leben dir anvertrauen dürfen. Und dass wir wissen, dass du den Überblick hast, von dem Moment, wo ich geboren wurde, bis zu dem Moment, wo ich einmal von dieser Welt Abschied nehme. Genau dazwischen ist mein Leben, Herr, was du in deiner Hand hältst, wo du verheißen hast, du bist bei mir und du rufst mir immer wieder zu, fürchte dich nicht. Und du lässt nur das zu, Herr, was wir ertragen können.
Und dafür wollen wir dir herzlich danken an diesem Morgen. Uns ermutigen lassen, auch in der Zeit, die so eingeschränkt ist und die so schwierig ist. Herr, dass du mit uns bist. Und wir dürfen dir auch herzlich bitten, bewahre uns vor der Krankheit, die zur Zeit dieser Welt in der Hand hat. Amen. Leg das dann.